Jerusalem. Der heutige Sonntag, das ist uns heute schon, jetzt schon so sehr plastisch gesagt worden, da geht es um das Kommen Jesu. Und das am Abendmahltisch. Wie wunderbar, dass wir eigentlich, dass wir bei jedem Mahl, an jedem ersten Sonntag im Monat hören, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir wollen uns jetzt darauf einstellen, auf diese Worte. Das ist der ganze Predigttext und das ist die ganze Thematik. Wir wollen den einzelnen Satzteilen nachgehen. Es ist ja eigentlich der Schlusssatz. Vorher sagt Paulus, so oft ihr das Brot vom Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So oft, also in den Großkirchen, da ist meines Wissens an jedem Sonntag Abendmahl. Auch in manchen freikirchlichen Gemeinden gibt es das. Die Urgemeinde hat in Jerusalem, da ist es extra vermerkt, hat an jedem Tag das Mahl gefeiert. Sie kamen zusammen und brachen das Brot in den Häusern. Und da sagt nun Paulus, da geschieht etwas. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir nachher Gemeinschaft haben an diesem Mahl, dann verkündigen wir. Wir verkündigen, ihr verkündigt. Paulus sagt das ja der Gemeinde in Korinth zu, ihr verkündigt. Und weil das uns allen gilt, können wir sagen, wir verkündigen. Mir sagte einmal jemand, der für Jesus brannte. Er sagt, ich kann nicht predigen. Aber ich will in meinem Beruf, in meinem Können, will ich Jesus dienen und in meiner Umgebung Zeuge sein. Vielleicht denkt das auch eine ganze Reihe unter uns. Wie ich verkündigen? Paulus, Gottes Wort sagt uns zu, ihr, jeder Einzelne verkündigt nachher, wenn ihr am Mahl teilnehmt, ihr verkündigt, ihr sagt es weiter. Wem wird denn verkündigt, wenn wir hier das Mahl nehmen? Nun, unseren Gästen, die noch nicht zu Jesus gefunden haben, die aber interessiert sind, die vielleicht mit offenem Herzen hier sitzen, denen verkündigen wir. Wir verkündigen auch der unsichtbaren Welt. Wenn ich mich zu Jesus stelle, wer sich unter uns zu Jesus stellt, der macht deutlich, nicht nur für die Menschen, mit denen wir zusammenleben, sondern auch für die unsichtbare Welt, hier ist einer, der Jesus nachfolgt. Und wir verkündigen auch uns selbst. Haben wir das nötig? Brauchen wir selbst immer wieder einen Rippenstoß? Oder wie uns heute dieser Wochenspruch sagt, Kopf hoch, erhebt eure Häupter, seht auf, weil sich eure Erlösung naht. Ja, das brauchen wir. Und wir brauchen Ermutigung unterschiedlicher Art. Und darum ist es auch gut, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. und einander fragen, wie geht es dir eigentlich, wenn wir nur sagen, wie geht es dir, gut oder nicht so gut, aber wie geht es dir eigentlich, dann signalisieren wir ja, ich möchte noch etwas mehr wissen von dir. Oder ich möchte Anteil haben an deiner Last. Wir können davon ausgehen, dass jeder irgendetwas mitgebracht hat, was ihn bewegt, vielleicht sogar beunruhigt. Vielleicht abhalten will auch, Gottes Wort zu hören. Wodurch verkündigen wir? Wir verkündigen, sagt Paulus, wenn wir das Brot essen und aus dem Kelch trinken. Also nicht durch Worte, sondern durch Nehmen. Essen. Wenn ich esse, verstoffwechsle ich das, was ich esse. Ich nehme, wenn Jesus sagt, das ist mein Brot, das ist mein Leib und das ist mein Blut, nehme ich das in meinen Körper auf. Und weil er sagt, nicht nur nimm und iss, sondern zu meinem Gedächtnis, dann berührt das nicht nur unseren Körper, nicht nur den Stoffwechsel, sondern berührt auch mein Gedächtnis, die Erinnerung. Mancher quält sich lange mit bösen Gedanken. Gedanken, die ihn gefangen nehmen. Und darum sagt ja Paulus, wir müssen die Gedanken gefangen nehmen, damit sie nicht uns gefangen nehmen und vielleicht uns einander beschäftigen, sondern damit wir frei werden für die anderen, für die Menschen, denen wir die Botschaft Jesu brauchen. Wir verkündigen, indem wir nehmen, zu uns nehmen. Glauben heißt nehmen, sagt jemand einmal. Glauben heißt annehmen. Glauben heißt das ins Leben hinein, in das praktische, konkrete Leben hineinzubringen. Und sogar wenn wir durch die Erinnerung, wird unser Gedächtnis beeinflusst. Es war für mich einmal sehr beeindruckend, als ich in einem Vortrag hörte, dass die Schmerzen und körperliches Unwohlsein registriert wird im Kopf. Aber dass zugleich auch das Gedächtniszentrum mit beeinträchtigt wird. Also Verbindung zwischen Unwohlsein, körperlichem, seelischem und unserem Gedächtnis. Wenn uns nun Jesus ermutigt, dass wir an ihn erinnern, das wirkt sich auch auf unsere Gedanken, auf unsere Schmerzen aus. Hast du eine Erinnerung, an die du dich jetzt vielleicht oder nachher erinnern könntest? Eine Erinnerung an ein Erlebnis mit Jesus? Ist das dir lebendig, dass du gesagt hast, Herr Jesus, ich will dir gehören. Ich will dich annehmen als meinen Herrn. Dann wird das Mahl ein Gedächtnisverstärker sein und ein Gedächtniserneuerer. Was verkündigen wir, wenn wir verkündigen? Paulus sagt, den Tod des Herrn. Wenn ihr zu schreiben gehabt hättet, hättet ihr dann, wärt ihr auf den Tod Jesu gekommen, dass der verkündigt werden muss? Hätten wir nicht lieber sagen müssen, wir verkündigen den Auferstandenen, wir verkündigen einen lebendigen Herrn, nicht einen toten Götzen? Oder wir verkündigen den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der Wunder tut? Nichts davon. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Paul am Anfang des Korintherbriefs, das ist ja Korinther 11, am Anfang des Korintherbriefs setzt Paulus sich damit auseinander und sagt, die Juden fragen nach Zeichen. Beweis doch, dass das stimmt, was du zu verkündigen hast. Und Paulus sagt, für die Juden ist es ein Ärgernis, wenn ich den Mund aufmache. Und die Heiden, die Griechen, das bekannte Philosophenvolk, die wollen Weisheit haben, kluge Gedanken. Ich bin den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, wenn ich von Christus spreche, von dem Gekreuzigten. Vom Tod unseres Herrn und Gottes zu sprechen, wird nicht gleich auf Wohlwollen stoßen, sondern auf Ärgernis und man greift an die Stirn. Torheit. Also, vom Tod, wenn wir den Tod des Herrn verkündigen, dann ist das Ärgernis und Torheit. Damit müssen wir rechnen in unserer Welt. Gottes Welt sieht es anders aus. Da ist der Tod des Herrn, der Sieg. Da erfüllt sich das, was am Anfang der Schöpfung der Schlange gesagt worden war. Dass der kommen wird, der ihr den Kopf zertritt. Auf Golgatha wurde dem Feind der Kopf zertreten. Sieg über den Teufel. Sieg über die Sünde. Der Mann, der am Kreuz stirbt, ist der, der unsere Schuld trägt. Die Schuld der ganzen Menschheit. Nicht nur der Generation, die heute lebt, da ist genug Schuld. Schrecklich viel Schuld. Und unsere persönliche. Er stirbt an unserem Todesurteil. Der Tod des Herrn ist ein Erlösungstod. Und das müssen wir immer wieder neu verinnerlichen und immer wieder neu uns vergegenwärtigen. Dieser Sieg auf Golgatha, der Tod des Herrn ist auch der Tod über den Tod. Von dem im Hebräerbrief heißt, Jesus ist gekommen, um die zu erlösen, die durch Furcht vor dem Tod ihr ganzes Leben lang Knechte sein mussten, Sklaven sein mussten. Auch über unseren Tod, auch über unseren persönlichen Tod, den wir sterben werden, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Es ist der Tod des Herrn. Das Wort Herr ist im Deutschen sehr, hat einen starken Bedeutungswandel bekommen. Da geht es nicht um den Tod von Herrn Schubert oder von Müller, Schulze, Lehmann, sondern da stirbt der Herr über alle Herren. Da stirbt der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Dessen Tod verkündigen wir und dessen Sieg. Wer das noch nicht erlebt hat, der kann sich jetzt die Frage stellen, will ich das? Will ich diesen haben? Will ich an diesem Erlösungstod Jesu beteiligt sein? Dann bist du eingeladen, vom Brot zu essen und vom Kelch zu trinken. Ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. In dem Brief, den Manfred vorgelesen hat, von der Ursula oder wie sie hieß, da klingt das ja schon an. Aber die Ursula kommt ein bisschen zu spät. Für diesen Gedanken, wann kommst du denn endlich, ist das nicht ein bisschen lange? Schreibt der Apostel Petrus im zweiten Petrusbrief von den Spöttern der damaligen Zeit. Wo bleibt seine verheißene Wiederkunft? Und manche Theologen stoßen sich daran. Jesus war selbst davon überzeugt, dass er bald wiederkommen würde. Aber da kommen sie zu spät. Jesus selbst sagt doch, Zeit und Stunde ist den Engeln verborgen und auch der Sohn weiß es nicht. Nur der Vater. Bis heute. Bis er kommt, dauert das nicht alles ein bisschen lange? Oder mancher sagt ja, ach bitte, komm noch nicht zu bald. Jetzt noch nicht. Aber diese Zwischenzeit, die Menschen zum Spott reizen, was machen wir damit in dieser Zwischenzeit? Während wir von einem Mahl zum anderen das Mahl feiern, ich bin durch einen chinesischen Bibellehrer auf ein kleines Büchlein gestoßen. Das hatte als Titel nur drei Wörter: Sitze, wandle, stehe. Auslegung des Epheserbriefs. Der Epheserbrief ist zu empfehlen. Wer nicht eine regelmäßige Bibellese hat, kniet euch doch einfach mal in den Epheserbrief hinein. Es ist der Gemeindebrief. Und da hat dieser Bibellehrer drei Grundlinien entdeckt. Sitze, wandle, stehe. Klingt nicht gerade so herausfordernd, aber hier die Körperhaltungen, an den Körperhaltungen wird schon deutlich, dass es Unterschiede gibt. Ob wir sitzen oder stehen oder wandeln. Nun ist Wandeln ein etwas altertümlicher Begriff. Wer also eine moderne Bibelübersetzung hat, der wird wahrscheinlich auf dieses Wort bei dem Lesen des Epheserbriefes nicht auf dieses Wandeln stoßen. In der alten Lutherbibel ja. Es steht nämlich 8-mal dieses Wort Wandeln im Epheserbrief. Ist also sehr wichtig. Das ist so wichtig, dass das vielleicht das allererste war, was wir getan haben, als wir uns Jesus auslieferten. Dann wurde uns ja gesagt, aber nun gehört dein Leben Jesus. Nun gehört dein Alltag Jesus. Nun musst du auch ihm dienen. Und dann dienen wir und dann ist bald irgendwann die Batterie leer. Oder? Wir haben es falsch angewendet. Und darum, ich bin noch auf der Spur. Ich will der Spur folgen. Und darum kann ich euch nur einladen und versuchen, neugierig zu machen. Was das bedeutet, dass in dem ersten Teil des Epheserbriefes, in den Kapiteln 1 bis 3, ein Schwerpunkt gesetzt wird. Und zwar das Sitzen. In den Kapiteln 3, 4, 4 bis 6, 9 geht es um das Wandeln, um das Leben im Alltag, in unserer Umwelt und wie wir miteinander umgehen. Und im letzten Kapitel, Kapitel 6, für die Spezialisten ist das ein bekannter Textstelle, Epheser 6, 10 bis 20, die geistliche Waffenrüstung. Aber das Erste, das scheint auch ein Prinzip bei dem Apostel Paulus gewesen zu sein, im ersten Teil kommt immer das, was wir durch Jesus empfangen, was Gott uns gibt, nicht das, was wir tun sollen. Und da sollen wir uns hinsetzen. Also wenn wir stehen, dann ruht die ganze Last auf unseren Gelenken, auf unseren Knochen. Dann müssen wir, muss ich mich aufrichten, Rückenmuskeln, Bauchmuskeln. Aber wenn ich mich setzen kann, und ihr sitzt jetzt, sitzt ihr bequem? Könnt ihr entspannt sitzen? Dann ruht die ganze Last eures Körpers auf dem Stuhl. Und wir haben dann auch noch so weiche Sitze. Sehr schön. Unseren Vätern, die das geplant und bezahlt haben. Gott will, dass wir uns am Anfang aus der Ruhe kommen, bevor wir in den Alltag hinein wandeln. Ich lese über das, was im Epheserbrief vom Sitzen gesprochen wird, Paulus. Epheser 2, 6, 8 und 9. Er hat uns mit auferweckt und uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt und uns mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Er hat uns sitzen lassen, nicht er wird uns sitzen lassen. Er hat uns sitzen lassen, damals als Jesus zur Rechten Gottes erhöht wurde bei der Himmelfahrt. Seitdem sitzt du. Was steht hier? Hat dich mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das sind geistliche Wirklichkeiten. Und darum müssen wir uns auch an manches gewöhnen. Also ich lerne immer noch, dass ich das auch in meinem Bewusstsein hinkriege. Ich möchte jetzt das Sitzen üben, das Ruhen üben in dem, wo er meine Schuld auf sich nimmt, dass ich aus Gnade gerettet werde, dass ich nicht Punkte sammeln muss vor Gott, um es zu erreichen, bei ihm zu sitzen. Nein, ich sitze, wenn ich Jesus angenommen habe. Er zwingt uns nicht dazu. Keinen zwingt er. Darum dürfen wir auch niemanden zwingen und bedrängen. Höchstens im Appetit machen darauf. Sitzen. Sitzt du, ruhst du in dem, was Jesus für dich getan hat, der Tod des Herrn. Es steht natürlich auch, er hat uns mit auferweckt. Das geht nur, wenn wir mit auferweckt sind. Wenn uns bewusst geworden ist, dass das Leben aus uns selbst, das Leben in der, in der Eigenwilligkeit, das ist vorbei. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. In dieser Ruhe lädt uns dieses Wort ein vom Sitzen. Aber was nützt es den Menschen um uns? Was nützt es dem Werk Jesu, wenn wir nur sitzen? Wenn wir nur in der Gegenwart des Herrn sitzen, auf seinem Schoß sitzen? Es gibt ja so ein wunderbares Büchlein, nicht wie bei Räubers, wo sich der Junge, der von den Räubern befreit worden ist, wie, dass er sich auf den Schoß des Vaters sitzt und es sich wohl sein lässt. Das ist gut und wichtig. Aber davon wird unsere Ehe nicht in, kommt unsere Ehe nicht in Ordnung, unsere Familie, unsere Arbeitsplatz, überall wo wir leben, da wird die Botschaft Jesu gebraucht. Deshalb wandelt. Also das ist längst noch nicht alles, was achtmal. Achtmal ist im Epheserbrief vom Wandeln die Rede. Ich lese jetzt den Text, der da oben angebracht ist. Wandelt mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und alles Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Habt ihr schon mal den Kopf geschüttelt über Brüder und Schwestern in der Gemeinde oder in den Allianzgemeinden und gedacht haben, sowas gibt's? Da kommen wir alle zu spät. Das, was ich gerade vorgelesen habe. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. War das nötig zu sagen? Man kann ja auch Zeit stehlen. Ne? Oder Bitterkeit und Wut und Zorn und alles Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Es ist viel zu tun, Brüder und Schwestern. Und darum müssen wir erstmal richtig gesessen haben, um dann in den Alltag hineinzukommen, zu den Menschen, die geplagt werden. Noch ein dritter Bereich wird uns genannt, und das ist das Stehen. Wie gesagt, diejenigen, die sich mit der geistlichen Waffenrüstung beschäftigen, für die ist vielleicht Epheserbrief gerade nur diese Waffenrüstung. Aber es ist nicht nur. Sitze, wandle und stehe. Der Herr beruft uns, wenn er uns vergibt, unsere Schuld vergibt, wenn er unser Leben einem neuen Sinn gibt, beruft er uns auch zum Kampf. Und zwar nicht ein Eroberungskampf. Bezeichnenderweise sind die Teile der Waffenrüstung Verteidigungswaffen. Was sollen wir verteidigen? Das Land, das dir und mir gegeben ist, uns allen gegeben ist. Was ist das Land? Das ist nicht der Garten, den wir haben, nicht der Balkon, vielleicht Balkongarten, sondern das ist unsere Familie. Und selbst wenn du allein stehst, da wo du stehst, das ist dein Land. Und das will der Feind dir anfechten. Oder auch deine Beziehung zu Jesus. Unsere Beziehung zueinander. Das wird angegriffen. Und dieses Land müssen wir behaupten. Das heißt stehen. Also beim Stehen, dann denke ich auch wieder so an einen richtigen Boxkampf. Weltmeister, Schwergewicht. und einer holt aus und ein gewaltiger Schlag. Aber der Kontrahent, sagt man dann, der steht, wankt nicht. Wir sind berufen zu stehen. Aber Alexander oder Apostel Paulus, weißt du nicht, dass in den Sprüchen steht, im Alten Testament schon, ein Gerechter fällt 7-mal? Aber es steht da, er steht wieder auf. Also zum Stehen gehört auch das Aufstehen. So ruft uns Paulus auf, stehe auf. Aus seinen Niederlagen, aus seiner Entmutigung. Und das ist ein Zeugnis. Denn die Menschen wollen nicht nur Siegesmeldungen hören um uns. Ihnen wird sowieso viel und genug weiß gemacht durch die Öffentlichkeit. Nein, sondern wir haben einen Herrn. Wir verkündigen den Tod des Herrn, der für seine Knechte gestorben ist. Für dich und mich. Dafür lohnt es sich zu trainieren, wie das ist mit dem Sitzen und mit dem Wandeln und mit dem Stehen. Und dazu wollen wir uns dann auch durch das Mahl ermutigen lassen. Amen. Ich bitte jetzt die drei Brüder, zum Dienst zu kommen. Bitte, setzt euch. Ich stehe, damit ich das Mikrofon in der Nähe habe. Wir werden auch jetzt wieder aus dem 1. Korintherbrief 11 den Text für die Einsetzung des Abendmahls hören. Wenn ich dann nachher für das Brot breche und den Kelch nehme, dann bitte ich, dann lese ich etwas aus 1. Korinther 10. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Und dann bitte ich euch, ja, Amen zu sagen, als Bestätigung, wer es kann, wer vom Inneren her ergriffen ist davon, von der Wirklichkeit und seiner Kraft. Und dasselbe gilt auch für den Kelch. Aber jetzt lese ich die Einsetzungsworte, so wie Paulus sie empfangen hat, aus erster Hand. Wir kriegen es aus zweiter Hand, aus der Hand des Paulus. Er hat es aus erster Hand empfangen. Wem es möglich ist, wollen wir nicht dazu aufstehen? Oh, ihr dürft auch aufstehen. Ja. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, Und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. So ernst ist die ganze Geschichte. Für unseren Herrn, das wussten wir ja, auch für uns. Der Herr segne uns jetzt. Bitte, nehmt wieder Platz. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?